Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 26. August. Heute mit diesen Themen. Der Kanton Bern erlässt ein Fischereiverbot. In 5 Gewässern darf man nicht mehr angeln. Grund ist die Hitze.
Also in vielen Bächen und auch in mittleren Flüssen ist das Wasser knapp geworden. Stellenweise sind die Gewässer auch ausgetrocknet. Und die Hitze ist auch ein Problem, weil sie die Gewässer erwärmt, also die Wassertemperaturen steigen. Und es gibt viele Fischarten, die vertragen das nicht, das ist ihnen zu warm, zum Beispiel für die Bachforelle.
Dann, seit über 100 Tagen ist die Demokratische Republik Kongo mit dem schlimmsten Ebola-Ausbruch seiner Geschichte konfrontiert.
Derzeit verzeichnen wir immer noch 62% der Todesfälle in den Gemeinden. Das heißt, Leute sterben, die vorher nie in einem Behandlungszentrum waren und auch nie identifiziert wurden als an Ebola erkrankten Patienten.
Wir haben mit Mezza Sofrontier gesprochen. Und der Film Bosso zeigt die migrantischen Realitäten von EritreerInnen in der Schweiz. Doch er ist weit mehr als Unterhaltung.
Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie die Botschaft in den Herzen der Menschen ankommt,
sagt Regisseur Abdou Mohamed Andou. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir blicken zuerst auf die Nachrichten des Tages. Zuerst zu den Meldungen aus dem Kanton Bern mit Sarah Heinzmann.
Die anhaltende Hitze und Trockenheit in diesem Sommer sorgt in der Landwirtschaft für hohe Kosten und Ertragseinbußen. Dadurch geraten Betriebe teilweise in Liquiditätsprobleme. Der Kanton Bern will deshalb einen Teil der Direktzahlungen früher als üblich auszahlen. So sollen Landwirtschaftsbetriebe kurzfristig über mehr finanzielle Mittel verfügen. Zusätzlich können Betriebe, die wegen der Trockenheit in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, ein zinsloses Überbrückungsdarlehen beantragen. Das kommuniziert der Kanton heute. Die Maßnahmen habe er in Abstimmung mit dem Bund beschlossen, so der Kanton.
Jahr für Jahr prämiert der Kanton Bern herausragendes künstlerisches Schaffen mit dem Kulturpreis. Nun hat der Kanton bekannt gegeben, wer dieses Jahr unter den GewinnerInnen ist.
Es gibt dieses Jahr gleich 3 PreisträgerInnen. Einerseits das Centre de Culture et de Loisirs in Saint-Imier. Das Kulturzentrum wird für sein vielfältiges Programm und seine Bedeutung für das kulturelle Leben im Berner Jura geehrt. Die Medaille Miteinander Ensemble geht an Rohit Chain. Der Forscher verbindet Kunst mit gesellschaftlichen Fragen und setzt sich unter anderem mit Migration, Rassismus und Demokratie auseinander. Der 3. Preis geht an das Nouveau Musée Bien. Das Bieler Museum erhält den Prix du Bilinguisme dans la Culture für seine gelebte Zweisprachigkeit. Alle 3 Auszeichnungen sind mit je 20.000 Franken dotiert. Verliehen werden sie am 12. Oktober in Burgdorf.
Die rechtsextreme identitäre Bewegung Deutschland hat letzte Woche auf dem Simplor in Wallis ihr Bundeslager abgehalten.
Das schreibt der Walliser Bote heute. Eine Woche lang sollen 3 Dutzend Männer in einer Gruppenunterkunft übernachtet haben und unter anderem Nahkampftechniken eingeübt haben. Von der Präsenz der Rechtsextremen scheint weder der Gemeindepräsident noch die Walliser Kantonspolizei gewusst zu haben.
Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats fühlt sich vom Bundesrat übergangen. Grund ist die geplante neue Strategie für die internationale Zusammenarbeit.
Eine Mehrheit der Kommission kritisiert, der Bundesrat habe bereits wichtige Entscheide vorweggenommen, etwa Kürzungen bei der Entwicklungshilfe und mehr Geld für humanitäre Hilfe. Die Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider etwa fordert deshalb mehr Mitsprache des Parlaments. Die Kommissionsmehrheit fordert den Bundesrat nun schriftlich dazu auf, den parlamentarischen Entscheid nicht vorzugreifen.
Wir blicken ins Ausland. Tragischer Spitalbrand in Pakistan. Bei einem Feuer in einem staatlichen Spital in der Hauptstadt Islamabad sind mindestens 14 Säuglinge ums Leben gekommen.
Der Brand brach heute Morgen in der Mutter-Kind-Station des Pakistan Institute of Medical Science aus. Die Ursache des Feuers ist noch nicht offiziell bestätigt. Lokale Medien vermuten einen Defekt in der Klimaanlage als Auslöser, das schreibt Reuters. Das betroffene Spital gehört zu den wichtigsten öffentlichen Spitälern Islamabads.
Iran will jeglichen Kontakt mit ausländischen Medien unter Strafe stellen, das schreibt der britische Guardian.
Menschenrechtsgruppen warnen vor dem neuen Gesetzentwurf. Für JournalistInnen und Journalisten, Forschende und auch BürgerInnen könnte dieser weitreichende Folgen haben. Der Entwurf wird derzeit im iranischen Parlament beraten. Kontakte zu internationalen Medien und Organisationen könnte strafbar werden. Auch die Berichterstattung über Ereignisse wie die Massenproteste im Januar könnte dadurch eingeschränkt werden.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann. Wir kommen zum lokalen Wetterbericht. Morgen Donnerstag scheint die Sonne mit Temperaturen von bis zu 30 Grad.
Rabel Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Fische im Kanton Bern haben zu heiß. Die Hitze und Trockenheit hat den Lebensraum von Bachforellen und Groppen stark beeinträchtigt. Mehr als 100.000 Fische mussten vor dem Austrocknen gerettet und umgesiedelt werden. Viele Fische haben die extremen Bedingungen nicht überlebt. Deswegen erließ der Kanton Bern heute Morgen ein befristetes Verbot für die Angelfischerei. Betroffen sind die Emme, die Ilfis, der Lombach, die Gürbe oberhalb der Lohnsdorfbrücke und das Schwarzwasser. Das Verbot gilt vom 29. August bis Ende September. Andreas Knutti ist Fischereiinspektor des Kantons. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, wieso genau diese 5 Gewässer ausgesucht wurden.
Also die Emme, die Ilfis, der Lombach, die Gürbe und auch das Schwarzwasser sind stark von diesem Hitzesommer betroffen. Sie sind streckenweise ausgetrocknet und man musste viele Fische auch retten. Und wenn man die Fische abgefischt hat, dann haben wir sie dort eingesetzt, wo es noch Wasser hat. Das sind meistens tiefe Pools oder Gumpen, wie wir ihnen sagen. Und dort sind die Fische jetzt auch ein bisschen konzentriert und wir möchten nicht, dass Leute, die vielleicht zu wenig mitbekommen haben, dass man nicht fischen soll, dass wirklich auch für sie klar ist, dass das Fischen dort nicht erlaubt ist. Deshalb das strikte Fischereiverbot in diesen Gewässern bis Ende von dieser Fischereisaison.
Was genau erhoffen Sie sich jetzt von diesen Maßnahmen? Was genau kann das bringen für den Fischbestand?
Also wir erhoffen uns davon, dass die Tiere, die überlebt haben, dass die sich fortpflanzen können. Die Laichsaison der Forellen beginnt so im November, Dezember. Und wir möchten, dass möglichst viele Tiere diese Laichsaison erreichen und dass sie sich natürlich fortpflanzen können, damit wir dann im nächsten Frühling möglichst viele junge Bachforellen in diesen Gewässern wieder haben.
Glauben Sie, dass das Maßnahmen sind, die im Kanton Bern in Zukunft gewöhnlich werden und zunehmen werden?
Ja, also man muss kein Prophet sein, oder das Klima wird wärmer und solche Ereignisse werden häufiger werden. Wir hoffen natürlich, dass nicht jeder Sommer so heiß wird. Die Maßnahmen dagegen oder wie wir die Gewässer darauf vorbereiten können, sind klar. Wir müssen die Gewässer natürlicher gestalten. Es braucht Beschattung, es braucht Bäume und Büsche an den Ufern, damit sie weniger heiß werden. Wir müssen sie vernetzen, das heißt, wir müssen Schwellen, die Wanderhindernisse sind für Fische, müssen wir so gestalten, dass die Fische in solchen Situationen eben in kühle Abschnitte eines Gewässers fliehen können. Und wir müssen auch schauen, dass möglichst viel Wasser in den Gewässern bleibt und dass möglichst wenig von diesen Gewässern durch Entnahmen weiter beeinträchtigt werden.
Sagt Andreas Knutti, Fischereiinspektor des Kantons Bern.
Rabe Info.
Wir blicken in die Demokratische Republik Kongo. Seit über 100 Tagen tobt dort die Ebola-Epidemie. Die Organisation Médecins Sans Frontières schlägt Alarm. Die Mittel vor Ort und die Hilfe für die betroffenen Gebiete reichen nicht aus, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Am schlimmsten ist die Situation in der Provinz Ituri mit ihrer Hauptstadt Bunia im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Dort befindet sich derzeit Anna Schönhofer. Als Field Communication Manager bei Médecins Sans Frontières kümmert sie sich um die Kommunikation vor Ort. Im Beitrag von Ursi Grimm beschreibt sie die Situation.
Das Ausmaß und die Todeszahlen seien beispielslos. Die Demokratische Republik Kongo erlebt den schlimmsten Ebola-Ausbruch seiner Geschichte. Offiziell bestätigt hat das Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo den Ausbruch am 15. Mai 2026. Doch dann war die Epidemie bereits in vollem Gang.
Dass die Epidemie erst sehr spät erkannt wurde, das liegt an den Bedingungen hier vor Ort. Wir sind hier im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo schon seit Jahrzehnten ein bewaffneter Konflikt herrscht. Und dadurch gibt es viele Binnenvertriebene. Das heißt, es gibt viele Bewegungen von Menschen in den verschiedenen Regionen. Dadurch kann sich natürlich auch ein Virus schneller verbreiten, wenn die Menschen von einer Region in die andere Region vertrieben werden. Dann ist es auch so, dass die Region hier schon geprägt ist durch ein sehr, sehr schwaches Gesundheitssystem. Das heißt, bereits bevor der Ebola-Ausbruch gestartet ist, im Mai, war die Gesundheitsversorgung sehr schwach.
So Anna Schönhofer von Médecins Sans Frontières. Bis das Virus erkannt wurde, habe es bereits rund 500 Fälle gegeben. Deswegen verschlechtere sich die Lage schneller, als die Hilfe ausgeweitet werden könne. Auch aktuell fehlt es an diversen Ressourcen in der Region.
Derzeit braucht es hier in der Region mehr medizinisches Personal. Da rede ich von Behandlungszentren, von Gesundheitszentren, aber auch in der Gemeinschaft. Dann brauchen wir mehr mobile Teams, Teams, die dorthin gehen, wo der Ausbruch stattfindet. Das heißt, in abgelegene Gegenden, sobald es die ersten Fälle gibt, dass mobile Teams schon dorthin gehen können und das eindämmen können. Wir brauchen sichere Transporte in einer Gegend, die sehr viele bewaffnete Konflikte hat. Wir brauchen mehr Schutzkleidung. Wir brauchen Medikamente, um die Patienten zu behandeln. Dann braucht es Labormaterial, um testen zu können, um schnell festzustellen, ob Leute an Ebola erkrankt sind. Und es braucht zuverlässige Lieferwege.
Bei der aktuellen Epidemie handelt es sich um das Bundibugyo-Ebola-Virus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat kürzlich Zehntausende Impfdosen in die Region geschickt, um zu testen, ob die Impfung gegen diese Ebola-Variante wirkt.
Was ich zu der Bundibugyo-Virus-Variante sagen kann, ist, dass es dafür noch keinen spezifischen und zugelassenen Impfstoff gibt und auch keine spezifische Behandlung. Dadurch ist es derzeit noch sehr schwierig, die Epidemie unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt derzeit, was unsere Ärzte machen können in den Behandlungszentren ist, wenn Patienten reinkommen und die werden auf Ebola getestet und es wird festgestellt, dass sie die Ebola-Krankheit haben, dann können wir derzeit die Symptome behandeln. Aber es gibt eben noch keine spezifische Behandlung für den Bundibugyo-Virus.
Wer in Ebola-Behandlungszentren unter Kontakt mit Infizierten arbeitet, muss Schutzkleidung tragen. Das sind flüssigkeitsdichte Overalls samt Kapuze und Schutzbrille. Schönhofer beschreibt die Situation wie folgt.
Es gibt eine grüne Zone, so nennen wir das. Da können Kollegen und Kolleginnen auch ohne Schutzkleidung sein. Und sobald sie aber in die Behandlungszone reingehen, wo Patienten sind, die entweder ein Verdachtsfall sind, dass sie Ebola haben oder bestätigte Ebola-Patienten sind, dann in dem Moment müssen sie eine Schutzkleidung tragen. Allerdings muss man dazu sagen, das ist wahnsinnig anstrengend. Die können maximal 45 Minuten bis eine Stunde im Behandlungszentrum bleiben, in dieser roten, ansteckenden Zone, weil sie sonst dehydrieren würden.
In vielen Fällen erreichen die Menschen diese Behandlungszentren jedoch zu spät oder gar nicht.
Derzeit verzeichnen wir immer noch 62% der Todesfälle in den Gemeinden. Das heißt, Leute sterben, die vorher nie in einem Behandlungszentrum waren und auch nie identifiziert wurden als an Ebola erkrankten Patienten. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir enger zusammenarbeiten mit den betroffenen Gemeinden und auch in die Gemeinden gehen, um schneller Leute zu identifizieren, die Kontakt hatten zu erkrankten Leuten. Und dadurch die Epidemie besser einzudämmen.
Die neuesten Zahlen der Vereinten Nationen vermelden über 2600 Ebola-Tote und mehr als 5500 Infizierte in 6 Provinzen der Demokratischen Republik Kongo. Die WHO und die afrikanische Gesundheitsbehörde gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.
Rabe Info.
In Solothurn feiert die eritreische Dramaserie Bosso am Samstag Premiere. Ein Film mit und über EritreerInnen in der Schweiz, aber auch ein Projekt, das zum Dialog einlädt. Der Film wurde vom Eritreischen Medienbund Schweiz produziert und auf Tigrinya gedreht. Ich habe mit dem Regisseur Abdou Mohamed Andou gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, was Bosso genau zeigen will.
Dieser Film spielt das echte Leben und die verschiedenen Fakten von Migrantinnen und Migranten wider. Er zeigt die Lebensrealität von Eritreerinnen und Eritreern in der Diaspora auf der ganzen Welt, nicht nur in der Schweiz. Der ausgesagte Punkt der Idee war die Frage, wie die alltäglichen Herausforderungen des Lebens im Exil auf unterhaltsame Weise darstellen können.
Bosso, das ist ein Spitzname einer der Figuren. Das ist auch der Titel des Filmes. Was bedeutet Bosso genau?
Also, Bosso ist ein traditionelles Nährungsmittel, das aus geröstetem Gerstenmehl hergestellt wird. In Eritrea und Äthiopien es ist eine sehr verbreitete Verpflegung für Reisende, Bauern, Hirten und Soldaten im Grunde für jeden, der fern von zu Hause unterwegs ist. Man gibt einfach Wasser hinzu und es ist in wenigen Minuten fertig. Man konnte es als traditionelles Fastfood bezeichnen. Bosso, die Hauptfigur in diesem Film, ist ein junger Mann, der Trauma aus seiner Vergangenheit mit sich trägt. Obwohl er mittlerweile in einem festen Zuhause lebt, hat er diese Ernährung nie aufgegeben, weshalb der Name als Spitzname hängen blieb. Kurz gesagt beschreibt der Name seinen Hintergrund, seine Persönlichkeit und seine Denkweise perfekt.
Der Film, der möchte mehr als nur unterhalten, durch Flucht und Exil bedingte Traumata, Alkoholabhängigkeit, Spielsucht, auch häusliche und sexualisierte Gewalt, finanzieller Druck, das sind alles Themen, die vorkommen. Wie war das mit diesen Themen, diesen Film zu kreieren?
Wir sind mit sensiblen Themen wie Trauma, Sucht und familiärer Druck sehr behutsam und respektvoll umgegangen. Wir stehen vor Problemen, die sich nicht verbergen lassen. Das sind gesellschaftliche Herausforderungen, die in fast allen Gemeinschaften vorkommen, aber unsere Gemeinschaft besonders hart treffen. Unser Ziel war es, nicht zu verurteilen, sondern die Realität ehrlich abzubilden, um Empathie und Verständnis zu schaffen.
Sie sagen, um Verständnis zu schaffen. Dieser Film, der möchte auch Reflexion anregen und er möchte das Schweigen über diese Themen brechen. Warum ist das Ihnen so wichtig?
Ja, in unserer Gesellschaft gilt das Ansprechen bestimmter sensibler Themen oft als Tabu. Dieser Film wurde gemacht, um dieses inneren Schweigen zu brechen und Raum zu schaffen, in dem offen über physische Gesundheit und Lebenskrisen gesprochen werden kann. Das Ziel ist es zu zeigen, dass Probleme durch Dialog gelöst werden können und bei schwerwiegenden Konflikten rechtliche Wege beschritten werden können, bevor es zu körperlicher oder physischer Gewalt kommt.
Der Film ist ein Projekt von vielen. Im nächsten Jahr wird es auch noch Workshops geben, die die Gemeinschaft sensibilisieren auf diese Themen. Jetzt wird der Film, die ersten beiden Teile der vierteiligen Serie, werden am Samstag, am 29. gezeigt. Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie den Film zum ersten Mal vor Publikum zeigen?
Wenn wir den Film zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren, freue ich mich am meisten darauf, die echten emotionellen Reaktionen und das Feedback des Publikums zu erleben. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie die Botschaft in den Herzen der Menschen ankommt.
Das sagt Abdou Mohamed Andou. Er ist Regisseur der vierteiligen Sozialdramaserie Bosso. Die Premiere feiert die Serie am 29. August in Solothurn im Kino Capitol. Bosso ist auf die Grinja mit deutschen Untertiteln.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 26. August. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast zum Nachhören. Beigetragen zu dieser Sendung haben Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Das nächste Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.